Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina.
Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu Kein Dorf, dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag. Wir sind wieder da.
Hallo, schön heute wieder mit euch zu sprechen und mit dir zu sprechen.
Danke gleichfalls, es ist immer schön dich zu hören. Vielleicht starten wir wie immer mit unserem Live-Update direkt, oder? Was gibt's Neues bei dir? Bist du ein bisschen wieder fitter?
Ja, es geht so. Ich habe jetzt irgendwie obendrauf noch eine Erkältung bekommen.
Das ist nein.
Nicht so meine Zeit gerade. Ich glaube, die haben wir uns von einer Kita-Freundin mit eingefangen. Die hatte nämlich auch eine etwas laufende Nase und wir waren am Wochenende mal kurz auf dem Spielplatz, weil ich mal raus musste. Und ja, wahrscheinlich kommt es daher, weiß ich aber nicht, es kann ja immer von überall herkommen. Ja, deswegen immer noch nicht so richtig fit, aber ich bin optimistisch, dass ich dann bald wieder ganz normal auf den Normalzustand bin und mich genug ausgeruht habe, weil mir so langsam auch ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Aber ja, ich freue mich dann immer, wenn wir uns hören und ein bisschen quatschen können. Ansonsten kann ich vielleicht kurz erzählen, vielleicht für viele Eltern da draußen ganz spannend, dass sich gerade die Schlafsituation bei unserem Sohn ein bisschen verändert. Ich glaube, ich hatte in den letzten Folgen mal angerissen, dass er bei uns mit im Bett schläft, also dass wir so ein Familienbettmodell haben, allerdings ohne ein klassisches Familienbett. Also wir haben unser ganz normales Bett und keins, was irgendwie größer ist oder so. Deswegen ist es jetzt in der letzten Zeit immer ein bisschen eng geworden. Und wir ziehen ja in 2 Monaten um und haben uns deshalb irgendwie viele Gedanken nochmal gemacht, wie wir die Schlafsituation dann gestalten könnten, auch in der neuen Wohnung. Und letztens habe ich es einfach irgendwie spontan ausprobiert mit meinem Sohn, denn sein Bett steht tatsächlich neben unserem Bett, aber er hat das die letzten Monate konsequent abgelehnt und wollte nicht darin schlafen. Und dann habe ich ihn abends einfach mal gefragt, willst du heute in deinem Bett schlafen? Und er so, ja. Und dann hat er sich reingelegt und dann haben wir noch ein paar Bücher angeguckt und gelesen und ich habe was gesungen und dann ist er wirklich innerhalb von 15, 20 Minuten eingeschlafen. Und hat dann auch, ich glaube, bis 3 oder 4 Uhr morgens hat er da drin geschlafen, dann ist er wach geworden, dann wollte er zu uns. Und das Gleiche jetzt auch in der 2. Nacht. Also gestern hat dann auch mein Mann ihn ins Bett gebracht und das hat auch total gut funktioniert. Und auch selbe Zeit, heute Morgen um 4 wollte er dann rüber wechseln für die letzten Stündchen Schlaf. Und ich bin total überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass es funktioniert und dass er sich da so wohl fühlt.
Ja, mega. Eigentlich wollte ich heute was ganz anderes zu meinem Live-Update erzählen, aber da muss ich kurz drauf eingehen, weil es ist total witzig. Es gibt gerade echt eine lustige Parallele. Wir erleben nämlich auch gerade eine Schlafveränderung hier. Unsere Große ist eigentlich immer nachts aufgestanden. Die hat schon lange in ihrem Bett geschlafen, aber ist dann immer aufgestanden und nachts zu uns rübergekommen. Und wir haben hier eine Matratze auf dem Boden im Schlafzimmer liegen. Und dann hat sie sich da einfach hingelegt und direkt weitergeschlafen. Aber seit ein paar Wochen häufen sich jetzt die Nächte, dass sie komplett in ihrem Zimmer schläft. Also das ist auch irgendwie ein Novum. Und jetzt haben wir uns entschieden, da das jetzt vermehrt auftritt und sie das auch erfragt hat, dass wir jetzt, wenn wir es schaffen, am Wochenende das Bett von unserem Kleinen auch in das Zimmer stellen werden. Langfristig war das sowieso geplant, dass er da schläft mit. Und ja, jetzt werden wir wahrscheinlich am Wochenende ein bisschen umbauen, bei ihm auch die Gitter rausnehmen beim Gitterbettchen und dann hoffen, dass die beiden vielleicht gemeinsam da schlafen und dass wir unser Schlafzimmer wieder für uns haben. Das wird auch irgendwie spannend.
Ja.
Ja, eigentlich wollte ich heute von der Impfung erzählen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich bin heute mit beiden Kids bei der Impfung. Das wird eine spannende Herausforderung, glaube ich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber hast du ja auch schon mal gemacht, oder? Dass du mit beiden zum Impfen warst.
Hab ich schon mal gemacht, genau. Da war der Kleine allerdings noch deutlich kleiner und irgendwie leichter in der Trage direkt zu beruhigen. Mal gucken, wie das heute so wird, wenn sie beide eigentlich auf den Arm wollen und beide schwer sind. Mal gucken.
Ich drück die Daumen.
Das kriegen wir aber auch irgendwie hin.
Ja. Ja, und dann lass uns nächste Woche nochmal sprechen, ob wir unsere Schlafzimmer zurückerobert haben. Ich bin gespannt.
Ja, das wird spannend, ja.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal in das Thema der heutigen Folge. Wir haben ja letzte Woche mit unserem Urlaubs- oder Sommer-Special begonnen und über die erste Reise.
Ich mag den Begriff immer noch total.
Ja, ich finde es auch, ein Special, finde ich, klingt immer total gut. genau, und haben damit begonnen zu erzählen, wo wir mit den Kindern als erstes irgendwie hingefahren sind, wo die ersten Reisen hingehen, und wollen jetzt heute mit einem ganz wichtigen Thema weitermachen, denn nicht nur im Urlaub, sondern auch zu Hause ist ja im Sommer das Thema Wasser ganz hoch im Kurs. Kinder lieben ja in der Regel Wasser, spielen da total gerne mit. Ich merke es auch bei meinem Sohn, wenn wir im Park spazieren sind und da ist ein kleiner Teich oder ein Fluss, er rennt da sofort hin. Also Wasser übt auch irgendwie eine gewisse Faszination auf die Kinder aus. Und deswegen haben wir uns gedacht, wäre es total sinnvoll, das zu thematisieren und vor allem darüber zu sprechen, wie ihr sicher bleibt mit euren Kindern, wenn ihr am Wasser seid. Und wir hätten keine bessere Gesprächspartnerin heute dafür haben können, denn Julia, du bist Schwimmtrainerin und deswegen können wir heute quasi so eine Art Expertinnen-Interview machen.
Ja, danke für die lieben Worte. Ja, also ich glaube, theoretisch gäbe es vielleicht noch bessere Personen, aber ich behaupte, ich kann da schon ganz gut was zu sagen. Also vielleicht, um das kurz für alle greifbar zu machen. Ich selbst habe, glaube ich, mit 3 das Seepferdchen gemacht und seitdem schwimme ich. Mal mehr, mal weniger. Im Moment nicht ganz so aktiv tatsächlich wegen der Kleinen. Jetzt gerade bin ich eher mit denen im Schwimmkurs unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, ich habe eine Schwimmtrainerausbildung gemacht. Ich habe jahrelang selbst Schwimmtraining gegeben, von wirklich Babyschwimmen bis Leistungsschwimmen. Also habe da alles abgedeckt und ja, sehr, sehr viel Erfahrung damit, wie man Kindern Schwimmen beibringt. Also ich glaube, da kann ich heute ganz gut was dazu sagen. Dazu kommt, dass ja Schutz vor Ertrinken so ein bisschen mein persönliches Herzensthema ist und ich da ganz gerne auch immer, wenn Eltern mich fragen, die das eben wissen, dass ich da eine gewisse Vorerfahrung habe, ganz gerne immer berate sozusagen, was man tun kann. Und da bin ich natürlich total happy, dass ich das heute hier mal tun darf und hoffe, dass der eine oder andere da draußen noch was mitnehmen kann.
Ja, total gut. Also wie gesagt, ich glaube, das ist gerade jetzt im Sommer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vielleicht starten wir mal damit, dass du uns aus Trainerinnenperspektive sagst, warum wir über das Thema überhaupt sprechen und warum das so wichtig ist, da informiert zu sein.
Also ich bin ein großer Verfechter davon zu sagen, jedes Kind, was nicht sterben muss, sollte auch nicht sterben. Ich denke, da sind wir uns alle komplett einig. Und die gute Nachricht ist vielleicht, dass in den letzten Jahren die Zahl der ertrunkenen Kinder tatsächlich drastisch gesunken ist. Ja, es sind im letzten Jahr nur noch in Anführungsstrichen 16 gewesen. In den 2000ern, um das mal zu vergleichen, waren das so durchschnittlich 45 tote Kinder im Jahr. Es ist aber immer noch die zweithäufigste Unfalltodesursache für Kinder und in aller Regel ein Unfalltod, der vermeidbar ist. Und ich finde, da kann man eigentlich nur drüber sprechen, selbst wenn sich das Bewusstsein dafür verbessert hat und größer ist, kann man eigentlich immer nur das Thema wieder aufbringen und sagen, Leute, ihr müsst da wirklich sehr, sehr gut aufpassen, um das zu vermeiden. Und dann kriegen wir die Zahl vielleicht auch noch weiter gesenkt.
Kann sich denn Ertrinken komplett vermeiden lassen insgesamt?
Also es ist natürlich immer eine Unfallgefahr, das muss man so sagen. Ich denke, viele Unfälle lassen sich vermeiden, aber natürlich kann immer etwas passieren. Aber ich glaube schon, dass man das sehr, sehr drastisch senken kann. Ich glaube, wenn man so einiges Grundwissen hat, dann kann das einfach bis zu einem Großteil vermieden werden. Denn was klar ist, ist, dass Kinder ganz häufig in Situationen ertrinken, wo viele Personen anwesend gewesen wären, die sie hätten retten können. Ganz häufig in Situationen ertrinken, wo die Aufsichtspflicht nicht gegeben war, wo einfach, ja, vielleicht eine schlechte Absprache geherrscht hat, wo man nicht drüber nachgedacht hat, wo einfach eine, ja, unbedachte Situation passiert ist. Und man liest es auch immer wieder, das ist häufig gerade, du hast es eben auch nochmal im Vorgespräch erzählt, in Situationen passiert, wo irgendwie große Familienfeiern waren. Alle haben irgendwie gedacht, ja, der andere passt schon auf. Und dann passiert es, ich weiß, dass letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr vielleicht auch schon, ein Kind auch von einer Feier zum Beispiel einfach weggelaufen ist und in den Fluss gefallen ist. Der wurde zum Glück gerettet, weil die Oma es gemerkt hat. Aber die Oma hat sich dann selbst quasi auch noch in Gefahr gebracht. Also das sind ja Situationen, die leider immer wieder auftreten. Und wenn man da ein bisschen Bescheid weiß und ein bisschen darüber sich informiert, dann glaube ich schon, dass der Großteil davon vermieden werden kann.
Das sind ja schon mal ganz gute Nachrichten, dass es da einige Maßnahmen und irgendwie Tipps gibt, auf die wir dann nachher auch nochmal eingehen werden. Wenn ich so ans Thema Urlaub denke und vor allem Urlaub am Wasser, dann kommt mir sofort in den Sinn, naja, ich kann ja den Kindern dann irgendwie Schwimmflügel ummachen. Und dann sollte das ja eigentlich eine sichere Sache sein. Ich weiß aber, dass ihr zum Beispiel gar keine Schwimmflügel benutzt. Vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen abholen, ja, und Tipps geben.
Ja, das wird jetzt wahrscheinlich eine unpopular Opinion. Ich bin überhaupt kein Fan von Schwimmflügeln, so gar nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bevor wir Kinder hatten, mein Mann und ich, einen dollen Streit mit meiner Mama hatten, als wir das mal aufgebracht haben. Ich weiß gar nicht mehr, es war ein komplettes random Gespräch und dann kam das irgendwie auf und wir haben dann irgendwie beide gesagt, ja, wenn wir mal Kinder haben, die kriegen keine Schwimmflügel. Und da ist meine Mama förmlich an die Decke und hat gesagt, wie könnt ihr sowas sagen? Also wenn ich mit denen dann unterwegs wäre, dann würde ich denen auf jeden Fall Schwimmflügel anziehen. Und wie das dann manchmal so ist, da kam eines zum anderen und ich habe gesagt, ja, dann wirst du mit meinen Kindern nie schwimmen gehen. So viel steht mal fest. Natürlich alles im Eifer des Gefechts gesagt und heute, glaube ich, weiß meine Mama das einzuordnen und ich bin nicht mehr ganz so extrem da unterwegs, wie ich vielleicht unterwegs war, bevor ich Kinder hatte. Da hat man ja oft andere Meinungen. Aber wobei es geblieben ist, ist, dass unsere Kinder tatsächlich keine Schwimmflügel besitzen und auch keine sonstigen Schwimmhilfen, mit Ausnahme einer ohnmachtssicheren Schwimmweste. Aber da kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Warum wir das machen, hat ganz viele Gründe. Zum einen ist es ein Selbstantrieb, glaube ich. Nämlich dieses Wissen, meine Kinder können nicht über Wasser gehalten werden, bedeutet für uns schon automatisch eine höhere Alarmbereitschaft. Also wir sind immer in Absprache, es ist immer klar, wer guckt gerade nach welchem Kind, wenn sie am oder im Wasser unterwegs sind. Ich glaube, dass das anders passiert, wenn man denkt, das Kind hat ja Schwimmflügel an. Das ist, glaube ich, was man gar nicht als Mensch ausschalten kann, diese gefühlte Sicherheit, die dann da irgendwie existiert. Ja, dann kommt einfach auch noch dazu, dass wir eben einen schwimmerischen Hintergrund haben. Mein Mann auch jahrelang Leistungsschwimmen gemacht hat und wir wissen, dass Schwimmflügel natürliche Bewegung verhindert, dass es eben ja einen falschen Auftrieb gibt, dass man damit irgendwie gar nicht so eine richtige Wassergewöhnung sozusagen erleben kann. Und dass, wenn es darum geht, langfristig das Schwimmen zu lernen, dass es eben auch aus der Perspektive, um ehrlich zu sein, nicht wirklich Sinn macht. Also ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen mit Laufen lernen. Also wenn ich jetzt einem Kind, was Laufen lernt, ständig irgendwie einen Sturzhelm aufziehe oder ständig alles auspolstere, weiß ich nicht, das am Laufen eher hindere sozusagen an der natürlichen Laufbewegung, dann würde das halt auch nicht besonders gut laufen lernen können. Und so ähnlich ist das mit dem Schwimmen auch. Wenn ich ständig ein Mittel benutze, um das natürliche Schwimmen ja zu verbessern oder dafür zu sorgen, dass nicht auch mal der Kopf unter Wasser tauchen kann, dann kann das Schwimmenlernen eigentlich nur verhindert bzw. behindert werden.
Das ist echt gut zu wissen und auch neu für mich. Ich bin nämlich ganz klassisch auch mit Schwimmflügeln aufgewachsen und sehe das auch immer noch sehr, sehr viel, dass Kinder Schwimmflügel tragen. Was wäre denn aus deiner Sicht eine gute Alternative? Also du sagst, klar, man kann natürlich das so gestalten, dass immer einer aufpasst und dass die Alarmbereitschaft dann sehr, sehr hoch ist. Aber wenn wir zum Beispiel die Situation haben, dass wir auf einem Boot sind, was würdest du da empfehlen? Sowas wie eine Schwimmweste?
Ja. Genau, also ich habe ja gerade schon gesagt, unsere Kinder haben auch Schwimmwesten. Wir werden jetzt für den kommenden Sommerurlaub auch nochmal checken, ob die von der Größe her noch passen. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Also ich muss vielleicht noch einmal quasi einen Schritt zurück machen und sagen, jetzt weiß ich natürlich, wir sind sehr gute Schwimmer. Ich weiß, wie man einem Kind Schwimmen beibringt. Mein Mann im Grunde genommen auch, weil er weiß, wie man schwimmt. Und ich kann Eltern absolut verstehen, die sagen, ich brauche das als zusätzliche Sicherheit, ich will trotzdem meinem Kind Schwimmflügel anziehen, dann ist das natürlich legitim. Also ich will jetzt niemanden davon abhalten, Schwimmflügel zu kaufen. Wichtig ist, glaube ich, nur zu sagen, dass man auf jeden Fall trotzdem aufpassen muss, dass es halt auf keinen Fall irgendwas ersetzt. Und wenn ich was empfehlen dürfte, ich würde sagen, im Zweifelsfall beim Schwimmen lernen, beim gemeinsamen Planschen im Wasser lieber die Schwimmhilfen weglassen und dann eben in so besonderen Situationen, zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen tiefer ins Meer wagt, wenn man selbst vielleicht nicht besonders gut schwimmen kann, wenn man auf dem Boot unterwegs ist, dann vielleicht eher zu Schwimmwesten zu greifen und da auf jeden Fall zu welchen, die einen Gurt zwischen den Beinen haben. In der Regel werden die dann mit so einem Clip festgemacht, dass man wirklich den Gurt zwischen den Beinen durchzieht, sodass die Kinder aus den Westen nicht rausrutschen können. Da gibt es welche aus Schaumstoff, es gibt welche aus so einem Neoprenstoff, es gibt die klassischen Schwimmwesten, die man so vom Bootsfahren kennt. Die gehen theoretisch alle. Ich würde immer empfehlen, die auf jeden Fall zu testen. Also ich weiß, dass ich damals bei meiner Großen mich informiert habe in so einem Fachgeschäft. Da war ich extra in so einem Aquatic, keine Ahnung was, Geschäft. Und der hat mir dann eine Schwimmweste rausgesucht, hat mir die empfohlen. Die hatte keinen Gurt. Habe ich mich dann auch erst im Nachgang ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Ich habe gedacht, wenn mich jemand an einem Fachgeschäft berät, wird das schon alles gut sein. Ja, wir hatten die mit im Urlaub, haben die vorher nicht getestet, haben die ihr im Urlaub angezogen, um sie zu testen, und sie ist einfach mal wie so ein Stein quasi nach vorne gekippt und ist mit dem Gesicht auf dem Wasser gelandet, und sie hätte sich wegen der Schwimmweste aus dieser Situation niemals selbst befreien können, weil die Schwimmweste sie einfach komplett in dieser Position gehalten hat. Haben wir nie wieder benutzt, das Ding. Also inzwischen haben wir eben welche mit Gurt durch, und die haben so rausnehmbare Styroporteile. Das heißt, man kann die auch ein bisschen anpassen an das, an das Können des Kindes sozusagen. Wenn das schon ein bisschen sich besser bewegen kann, kann man ein paar von den Dingern rausnehmen, dass sie so nicht mehr so einen dollen Auftrieb haben, sondern eben selbst dafür auch arbeiten. Und das wäre so meine Empfehlung, dass das eigentlich die einzigen sind, die vielleicht nicht ertrinkungssicher sind, aber die zumindest das Risiko deutlich senken können.
Ja, und die man dann vielleicht auch einfach im Urlaub oder auf Ausflügen dabei haben kann. Wir haben ja auch eine von euch geschenkt bekommen zum ersten Geburtstag von unserem Sohn. Und das ist genau so eine. Und das finde ich, also ich finde es auch, man merkt total, dass er sich darin auch viel, viel besser bewegen kann. Im Vergleich jetzt zu Schwimmflügeln. Wir hatten noch keine hier für ihn, aber wenn man das dann so bei anderen Kindern beobachtet, dann sind die schon ziemlich eingeschränkt in der Bewegung.
Ja, es ist halt oft dieses, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber es ist oft, dass die Arme so nach oben wie so ein V ein bisschen gestreckt sind, der Kopf hängt dazwischen und die kommen aus dieser Position eigentlich gar nicht raus. Das heißt, die können weder Schwimmbewegungen machen, noch könnten die sich befreien, wenn sie halt tatsächlich mal blöd ins Wasser fallen zum Beispiel. Also das klingt so doof, aber tatsächlich kann das ja passieren. Die laufen am Beckenrand entlang, im Schwimmbad, irgendein größeres Kind schubst sie, sie fallen kopfüber ins Wasser. Und das Problem bei Kindern, anders als bei Erwachsenen, die würden irgendwie um sich schlagen, die würden alles versuchen, um den Kopf wieder über Wasser zu kriegen. Kinder verfallen in eine absolute Schockstarre, die bleiben so liegen und die ertrinken leider komplett lautlos. Das ist die große, große Gefahr bei Kindern. Man hört es nicht, man sieht die auch nicht. Also die bewegen sich nicht großartig, die verfallen in so eine Schockstarre. Besonders kleine Kinder wissen ja auch noch gar nicht, was da mit ihnen passiert. Und die kommen dann, muss man fast sagen, gerade weil sie diese Schwimmhilfen anhaben, auch aus dieser Situation im Zweifelsfall nicht mehr raus, selbst wenn sie beherrschen würden, sich aus dieser Situation rauszubewegen. Selbst wenn sie beherrschen würden, sich zum Beispiel auf den Rücken zu drehen, würden sie Schwimmflügel tatsächlich eher daran hindern. Das soll jetzt, wie gesagt, nicht heißen, dass man die gar nicht wählen darf, aber eben sich klar machen, sollten die ins Wasser fallen, sind auch Schwimmflügel ein Problem.
Ja, und dass man als Elternteil oder Aufsichtsperson auf jeden Fall trotzdem mit dabei ist, ne? Ich glaube, das ist echt die wichtige Info. Wenn wir nochmal so an die ganz Kleinen denken, also auch an Babys, ich sehe gerade total viel auf Instagram Familien im Urlaub und dann sind die Kleinen in solchen kleinen Schwimmringen drin mit so einer kleinen Überdachung und dann werden die da reingesetzt und dann schippern die
ist
da.
Ist das so niedlich?
Genau,
ne?
Und dann schippern ja. die da über den Pool und man kann irgendwie, also dann meistens schlafen die dann noch dabei ein und ich sehe dann irgendwie, dass Eltern auf der Liege sind und so und ich bin keine Expertin, aber ich als Laien, sage ich mal, hatte da schon so ein Störgefühl und dachte, ich würde jetzt, glaube ich, mein Baby in so einem Schwimmring nicht alleine da über den Pool schippern lassen.
Auf keinen Fall. Genau. Also ich finde das, ich will jetzt nicht der komplette Moralapostel hier sein, ich finde das auch niedlich, wenn die Babys in diesen kleinen, süßen Dingern unterwegs sind. Gerade wenn das dann so mit Dach ist, ist das ja auch ein schöner Sonnenschutz, ne? Also es kann ja auch ein Vorteil sein. Und das kann ja auch wahnsinnig Spaß machen, dass die sich halt mal so ein bisschen, ja, wie so Floating machen quasi, dass sie so ein bisschen alleine im Wasser unterwegs sind. Ich will da gar nicht sagen, dass man das gar nicht haben darf, aber die Grundregel sollte immer sein, in greifbarer Nähe. Das heißt so, dass ich sofort in meiner Reaktion zupacken kann und das Kind sofort haben kann. Weil erwiesenermaßen die Zeit, die man zum Beispiel aufs Handy schaut oder die man mal kurz in ein Buch schaut, bevor man wieder aufguckt, unterschätzen Menschen einfach ganz krass. Und in der Zeit kann ein Kind ertrunken sein, selbst wenn ich daneben auf der Liege bin und selbst wenn das Kind vermeintlich gut geschützt ist, eben weil man es nicht hört.
Ja.
Also kein Elternteil würde das hören und es ist, ja, super gefährlich. Also wirklich, wenn Babys, Kleinkinder, egal wie, wenn Kinder im Wasser sind, dann sollte man in der Nähe sein, so dass man wirklich mit einem Griff zupackt. Im Pool sieht man das Kind vielleicht noch, wobei auch da nicht immer, aber da kann ich später auch noch mal was zu sagen, wenn es um Badekleidung geht und welche Badekleidung man gut sieht, wenn die Kinder am Pool Grund schwimmen. Man muss es leider einfach so drastisch sagen. Manche Kinder haben dann Badekleidung, die nahezu die Kinder unsichtbar macht. Aber wenn es im Meer ist, bist du nicht mehr da. Oder im See. Die sind so dunkel. Wenn du da nicht sofort zupacken kannst, sind die Kinder weg. Das muss man einfach so krass sagen.
Ja, also Grundregel wirklich immer mit im Wasser sein.
Absolut.
Ja. Kann man die ganz Kleinen, also vor allem die Babys, irgendwie schon so an das Thema Wasser gewöhnen und die da schon so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht trainieren sagen, aber das sind ja auch so Videos, die im Internet kursieren. Da werden dann so kleine Kinder ins Wasser geschubst und müssen dann quasi üben, wie sie sich irgendwie selbst retten können. Und das machen die, also habe ich gesehen, wird schon mit so ganz Kleinen gemacht, ja. Was ich ziemlich schockierend fand, um ehrlich zu sein.
Ja.
Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen.
Ja, also das ist total beeindruckend und total krass, wenn man das sieht und sich denkt, wow, die können sich ja schon drehen und die schwimmen dann zum Beckenrand. Die Methode, die dahinter steckt, ist vor allen Dingen in den USA sehr verbreitet. Das ist dann so ein Survival-Training quasi. Und mit Survival meine ich, die werden tatsächlich, die erfahren, also die haben Nahtoderfahrung, diese Babys. Deswegen, das sieht alles wahnsinnig schön aus und sieht irgendwie cool aus, wenn so ein Baby da quer durch den Pool schwimmen kann. Die machen halt nichts anderes, als den Babys quasi ganz hart beizubringen, wenn du dich nicht auf den Rücken drehst, dann ertrinkst du hier. Und diese Methode ist tatsächlich, gilt als sehr, sehr, sehr umstritten aus psychologischer Sicht, weil sie wirklich Traumata auslösen kann. Bin ich kein Fan von. Was da aber dahinter steckt, nämlich ganz kleinen Kindern beizubringen, dass Wasser Auftrieb hat, dass Wasser sie grundsätzlich erstmal trägt, dass Babys ja auch, wenn sie aus dem Mutterleib kommen, quasi prädestiniert dafür sind zu tauchen. Ne? In vielen Babyschwimmkursen wird getaucht, weil die das einfach noch können. Das ist grundsätzlich was ich schon sehr sinnvoll finde. Also kleinen Kindern schon im Babyschwimmkurs eben das Wasser einfach näher zu bringen, Spaß am Wasser, Bewegung im Wasser näher zu bringen. Und ich finde, eine Übung kann man eigentlich immer mit den Kindern machen, wirklich von klein auf. Ich weiß nicht, die wird, glaube ich, weitläufig so genannt. Es ist der Seestern. Früher, ich kenne das noch als toter Mann früher. Ist ein bisschen brutal, aber der Hintergrund ist quasi, dass man lernt, dass wenn man auf dem Rücken liegt und alle Viere von sich streckt, so weit wie möglich, den Kopf ins Wasser legt, also wirklich wie so ein Bett quasi aus dem Wasser macht, dass das Wasser dann einen automatisch trägt. Gilt nicht unbedingt bei Erwachsenen, kommt auf den Körperschwerpunkt an. Männer haben damit sehr viel mehr Schwierigkeiten als Frauen. Deswegen ist toter Mann eher Quatsch. Also es ist eher eine tote Frau, die man da nachmacht. Oder eine Frau, die sich gerade ausruht. Aber Kinder können das tatsächlich sehr gut lernen. Also unsere ist gerade so dabei, würde ich sagen, die das Schwimmen zu erlernen, das Schwimmen sich über Wasser zu halten, wie auch immer. Und der versuchen wir das gerade ganz, ganz intensiv zu zeigen. Die ist jetzt allerdings schon 4. Mit dem Kleinen machen wir das aber auch schon in der Badewanne. Also wir legen den in die Badewanne, legen den Kopf quasi rückwärts hin, stützen den Kopf, dass er ein gutes Gefühl hat. Manchmal auch noch unterm Po oder unterm Rücken noch eine zweite Hand. Einfach so dieses, ja, Floaten würde ich es nennen. Also wirklich auf dem Wasser liegen und merken, okay, das Wasser trägt mich. Und wenn man das Gefühl hat, okay, die Kinder liegen da sicher, bleiben da ruhig liegen, dann kann man halt mal eine Hand lösen. Wir machen das immer in sehr engem Gespräch mit dem Kind. Also wir sagen, wir sind da, das Wasser trägt dich. Schau mal, das Wasser hält dich. Wir machen das oft vor, dass das Wasser auch uns trägt, wenn wir das so machen, dass wir da einfach ganz entspannt atmen können. Also ich würde sagen, wenn man die Übung immer wieder und regelmäßig macht, wirklich eben auch in der Badewanne durchaus, dass man dann schon ein Grundverständnis dafür schafft, okay, in der Position kann ich atmen, in der Position kann ich um Hilfe rufen und in diese Position kann ich mich bringen, wenn ich mal keine Kraft mehr habe. Das ist natürlich mit kleinen Babys extrem schwierig, aber ich behaupte, wenn man das sehr, 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 sehr viel macht, dass die Babys das zumindest so verinnerlichen, diese Bewegung zu haben. Und dass, wenn sie eben alt genug sind, schwimmen zu lernen, dass sie dadurch einen riesen, riesen Vorteil haben.
Ja, es klingt auch irgendwie alles ein bisschen angenehmer als so dieses ins Wasser schmeißen. Also ich fand diese Videos echt wirklich verstörend, muss ich sagen. Aber das ist nochmal ein guter Tipp, das auch schon in der Badewanne zu machen, weil das ja auch in der Regel so ein Ort ist, den die Kleinen als sehr schön und entspannt empfinden und dass sie dann irgendwie sofort was Positives damit assoziieren. Wenn wir nochmal zurück zu den Babyschwimmkursen gehen, das machen ja auch viele, da werden ja manchmal auch schon so Hilfsmittel mit eingesetzt. Ist das dann irgendwie ratsam oder wäre es da vielleicht auch irgendwie sinnvoller, wirklich immer so im Körperkontakt zu sein und jetzt nicht noch irgendwie eine Poolnudel dazwischen zu haben oder so?
Ja, also eine Poolnudel finde ich okay. Die hat einfach ganz andere Funktionen, aber es gibt bei uns, kann ich auch ganz offen sagen, wir gehen auch in einen Schwimmkurs hier und da werden auch grundsätzlich auch im Babyschwimmkurs schon diese Ringe, mit denen die Babys so floaten können, übers Wasser angeboten. Und ja, auch unser Kind hat das da mal ausprobiert und ich war dann eben direkt daneben. Also ja, das gibt es. Grundsätzlich bin ich ehrlich, spätestens wenn es darum geht, den Kindern irgendwie Schwimmflügel anzuziehen, habe ich gar kein Verständnis mehr für, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht. Also Babyschwimmen ist ja dafür da, den Spaß am Wasser zu haben, eben dieses Wassergefühl, was die schon mitbringen, von sich aus aufrecht zu erhalten, diese Tauchfähigkeit nochmal vielleicht zu verlängern, in Anführungsstrichen, vielleicht auch so duschen und baden einfacher zu machen, dass sie eben einfach Spaß im Wasser haben und vor allen Dingen eine ganz tolle Bindung zu der Bezugsperson, die das mit ihnen macht, aufbauen. Und wenn ich da Schwimmflügel nutze, dann kappe ich ja eigentlich genau das, was ich mit dem Schwimmkurs haben will, nämlich eine schöne gemeinsame Kuschelzeit vielleicht auch, irgendwie eine gemeinsame Zeit Spaß im Wasser und ich pack da irgendwie Dinger dazwischen, die Distanz irgendwie eher fördern oder die vielleicht sogar dafür sorgen, dass ich mein Kind so von mir wegschieben kann, ist für die in dem Alter nicht besonders schön und macht auch einfach motorisch gar keinen Sinn. Also das Wasser ist ja gerade toll, um motorische Entwicklung zu stärken, weil es eben einen Gegendruck hat, ne? Also Kinder, die irgendwie krabbeln und laufen lernen, die können da wahnsinnig von profitieren, von Bewegung im Wasser. Und wenn ich da halt die Kinder bewegungsunfähig mache, weil ich denen so große Luftpolster an die Arme packe, dann nehme ich eigentlich den großen Vorteil vom Babyschwimmen weg.
Ja, ich habe mich da letzte Woche auch mit einer Mama auf dem Spielplatz drüber unterhalten. Da haben wir uns so über die Erfahrungen beim Babyschwimmen ausgetauscht. Und die war tatsächlich gar nicht so happy mit dem Babyschwimmkurs und hat eben auch davon berichtet, ne, dass irgendwie Schwimmflügel im Einsatz waren, sehr viele Hilfsmittel, dass die Schwimmlehrerin auch eher so, ja, wirklich immer sehr stark empfohlen hat, dass die Kinder alles mitmachen und dass man das doch jetzt mal ausprobieren soll. Und Wir haben Gott sei Dank eine sehr gegenteilige Erfahrung gemacht und das ist vielleicht auch ein Tipp für euch da draußen. Unsere Schwimmlehrerin hat in dem Babyschwimmkurs immer gesagt, schaut auf euer Kind. Und wenn euer Kind euch signalisiert, es möchte nicht mehr oder es möchte die eine Übung nicht mitmachen oder es braucht eine Pause, dann ist es völlig in Ordnung. Also es geht nicht darum, da irgendwie schon die ersten Erfolge zu feiern und sich total den Druck zu machen, dass die Kinder da alles mitmachen, weil das bewirkt dann am Ende leider das Gegenteil, dass sie Angst entwickeln, dass sie sich nicht so wohl fühlen. Und das fand ich irgendwie total gut, dass unsere Schwimmlehrerin damals immer gesagt hat, schaut auf euer Kind, macht das mit, was sich für euch gut anfühlt und alles andere kommt irgendwie von selbst.
Ja, kann ich auch eine Anekdote von Montag erzählen. Wir gehen gerade immer montags zum Schwimmkurs mit beiden gleichzeitig und das ist gerade eine witzige Erfahrung. Die Große war eigentlich diejenige, die immer eher ängstlich unterwegs war, würde ich sagen, oder vorsichtig. Und die ist gerade super draufgängerisch und findet das alles klasse und will das gerade alles ausprobieren. Und der Kleine befindet sich gerade mehr am Beckenrand als im Wasser, also er läuft immer außen rum. Aber witzigerweise am Montag ist die Große rausgeklettert, vom Beckenrand ins Wasser gesprungen und er hat es gesehen und ist einfach mit Anlauf voll Karacho hinterher gesprungen, also krass. Ohne dass einer seine Hände gehalten hat. Und da habe ich gedacht, okay, alles gut, wenn er das macht und wenn er daran Spaß hat und er mag gerade einfach sonst nicht so gerne im Wasser sein, voll okay, vielleicht ist das einfach gerade sein Bewegungsdrang, dass er lieber außen rumläuft und er sammelt alle Wasserbälle ein, die er so finden kann.
Bälle.
Genau, ist gerade total auf jeden Ball fixiert. Genau, und deswegen ist das völlig fein. Also es geht wirklich darum, den Spaß zu fördern, die Nähe zu haben, einfach das Gefühl von Wasser, die Motorik zu fördern, in Anführungsstrichen zu fördern, ne? Also einfach da einen zusätzlichen Anreiz zu bieten und es macht einfach Spaß, mit dem Element zusammen zu sein und genau, deswegen große Empfehlung und cool, dass ihr so eine tolle Schwimmlehrerin da hattet. Falls sie das irgendwie hört, Grüße gehen raus und ich finde das mega cool.
Ja.
Super, weiter so.
Ja, haben wir auf jeden Fall eine gute Erfahrung gemacht. Vielleicht bevor wir gleich irgendwie nochmal in die konkreten Tipps und auch in die Ressourcen einsteigen, die wir für diese Folge recherchiert haben, vielleicht kannst du irgendwie noch so eine Altersempfehlung machen. Ich glaube, das fragen sich auch viele. Also ab welchem Alter könnte man mit dem Babyschwimmen starten? Wann, also macht man dann quasi nahtlos weiter? Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Pause. Wir haben letztes Jahr 2 Babyschwimmkurse gemacht und jetzt hat es irgendwie mit Kita-Eingewöhnung und so viel Kranksein über den Winter und jetzt irgendwie anstehendem Umzug nicht gepasst. Aber ich würde total gerne, wenn er dann jetzt 2 wird, wieder starten und sollte man dann irgendwie nahtlos weitermachen, bis dann irgendwann der Schwimmkurs für Seepferdchen ansteht. Was wäre so deine Empfehlung?
Also ich würde generell immer dazu raten, regelmäßig schwimmen zu gehen. Und zwar so lange, bis die Kinder sicher schwimmen können. Und das ist nicht das Seepferdchen. Also Seepferdchen heißt nicht, mein Kind kann sicher schwimmen. Sondern eher bis zum Bronze, vielleicht sogar bis zum Silberabzeichen. Dass man so lange wirklich regelmäßig schwimmt. Das kann in einem Schwimmkurs sein. Das kann auch privat sein. Dass man das einfach immer mal wieder einbaut, ins Schwimmbad zu gehen. Ich weiß, Schwimmkurse können extrem teuer und extrem rar sein. Wir haben gerade gestern uns auch hier im Flur mit 2 Nachbarn unterhalten und haben denen unseren Schwimmkurs empfohlen, für den wir eine halbe Stunde fahren, weil alles hier in der Nähe ausgebucht ist. Und ja, ich weiß, das kann schwierig sein, einen Schwimmkurs zu finden. Und da ist es tatsächlich egal, glaube ich, wo man wohnt, weil die einfach immer schwieriger, immer rarer werden. Nichtsdestotrotz würde ich das empfehlen, relativ regelmäßig zu machen, wie gesagt. Und wenn man ab und zu einfach alleine mal ins Schwimmbad geht, da gibt es dann ja auch recht günstige Möglichkeiten tatsächlich. Fürs Babyschwimmen wird das schwieriger, weil die brauchen wirklich warmes Wasser, um sich wohlzufühlen und halt auch um nicht zu frieren. Und das einfach angenehm zu gestalten, das ist dann schon schwieriger. Aber mit größeren Kindern kann man auf jeden Fall auch in Anführungsstrichen normale Schwimmbäder gehen von der Wassertemperatur her. Du hast nach Altersempfehlungen gefragt. Ich finde, mit 3 Monaten können Babys auf jeden Fall im Babyschwimmen sein. Da kriegen die schon genug mit, um das als schön zu empfinden, um da schon die ersten Spielzeuge greifen zu können, um ja da irgendwie strampeln zu können im Wasser und das irgendwie einfach schön zu finden. Aber man darf natürlich auch vorher theoretisch schon ins Schwimmbad gehen. Ich würde sagen, danach, nach so den ersten ein bis maximal zwei Babyschwimmkursen, darf man schon eher so eine Wassergewöhnung machen. Das heißt dann meistens auch so, bis so zwei, würde ich sagen. Und danach darf es dann schon losgehen, durchaus mit Schwimmübungen. Ich bin immer ein bisschen erstaunt darüber. Ich weiß nicht, wie es woanders ist. Hier in Berlin gibt es fast ausschließlich Seepferdchenkurse ab 5. Finde ich extrem spät. Heißt nämlich, dass manche Kinder zum Schulalter dann noch gar nicht schwimmen können. Und ich fände das wichtig, dass wenn die in die Grundschule kommen, dass sie eigentlich dann schwimmen können oder sich zumindest gut über Wasser halten können. Deswegen, ja, würde ich empfehlen, nach Möglichkeit einen Schwimmkurs zu finden, der das schon früher anbietet. Und jetzt erkläre ich so ein bisschen, warum die Schwimmkurse erst später stattfinden. Ich würde versuchen, einen Schwimmkurs zu finden, der mit Rückenschwimmen startet. Das ist in Deutschland immer noch sehr zurückhaltend, dass es Schwimmkurse gibt, die nicht das Schwimmen im Brustschwimmen, was so das Klassische ist, beibringen, sondern im Rückenschwimmen. Hat aber extrem viele Vorteile. Zum einen ist es eine natürliche Bewegung. Ich meine, wer bewegt sich halt wie ein Frosch? Normalerweise niemand, sondern wir bewegen uns immer wechselseitig beim Krabbeln, beim Laufen. Alles ist abwechselnd mit links und mit rechts. Und das ist eben im Rückenschwimmen auch so. Plus, die Kinder haben den großen Vorteil, dass sie nicht auch noch lernen müssen, wie sie atmen, sondern den Kopf einfach jederzeit über Wasser haben. Und eben das, was ich eben schon erwähnt habe, wer einmal auf dem Rücken liegen kann und weiß, ich kann mich auf den Rücken im Wasser drehen, wenn ich reinfalle, der hat natürlich einen riesen Vorteil vorm Ertrinken, weil er diese Situation wiederholen kann und zumindest es vielleicht schafft, um Hilfe zu rufen oder zu winken oder so liegen zu bleiben und einfach zu atmen, so lange, bis jemand kommt, der das Kind wieder rausrettet. Ich weiß, dass es auch Kinder gibt, die das dann tatsächlich so intensiv drin haben, dass sie zum Ufer schwimmen können. Also, dass sie einfach sich auf den Rücken drehen und lospaddeln und ja, dann dementsprechend irgendwo wieder ankommen, gerade wenn es ein freies Gewässer ist. Das ist natürlich nicht gegeben, dass es auf jeden Fall so ist, aber große Empfehlung, wenn es das gibt, dann gerne im Rücken schwimmen und gerne bevor die Kinder 5 sind. Das ist nämlich der Fall, wenn sie dann Brustschwimmen lernen. Das ist super motorisch herausfordernd, selbst für einen Erwachsenen. Also ich habe das jahrelang nicht richtig ausführen können. Ich weiß, dass meine Schwimmtrainerin das versucht hat, rauszutrainieren. Ich bin bis heute keine gute Brustschwimmerin, einfach weil es mir nicht richtig beigebracht wurde. Das ist eine extrem komplexe Übung. Und wenn man das vermeiden kann, dann gerne früher und gerne auf dem Rücken.
Richtig gute Tipps. Werde ich auf jeden Fall jetzt auch im Kopf haben, wenn wir in Leipzig dann nach Schwimmkursen für den Kleinen suchen. Gute Überleitung. Ich würde sagen, dann wechseln wir mal in den Teil und geben euch noch ein paar weitere Tipps und Ressourcen mit an die Hand zum Thema Schwimmen und vor allem auch, wie man das Ertrinken vermeiden kann. Wir haben es vorhin schon ganz häufig gesagt, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug betonen, dass die Beaufsichtigung super, super wichtig ist und auch ohne Ablenkung. Wir hatten es ja gerade eben schon, da können Sekunden entscheidend sein, wenn man mal kurz am Handy ist oder ein Buch liest oder so. Also wirklich immer mit im Wasser sein, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Tipp, den wir geben können. Ich weiß, dass mal eine Kursleiterin bei uns in der Trainerausbildung gesagt hat, macht euch keinen Druck, ihr habt 2 Minuten, bis ihr ein Kind retten müsst. Das ist in der Trainerausbildung verdammt viel, weil man wirklich sehr, sehr aufmerksam sein muss und man nicht lange braucht, um ein Kind aus dem Wasser zu holen, wenn es in einem Schwimmbad ist, was sehr klares Wasser hat, was gut zu sehen ist. Jetzt überlegt euch das Ganze mal im Meer oder in einem See, dann sind 2 Minuten leider verdammt wenig. Und wenn man die 2 Minuten vielleicht noch am Handy war, weil man gedacht hat, ich schreibe nur schnell die eine Nachricht und dann hat die eine Nachricht ein bisschen länger gedauert, als man gedacht hätte, dann sind leider 2 Minuten rum und dann ist die Zeit vorbei, die man gehabt hätte, um ein Kind vor dem Ertrinken noch zu retten und es noch wiederzubeleben oder ähnliches. Deswegen, ja, ich kann das leider nur so drastisch sagen, ihr müsst in Greifnähe sein und zwar so lange, bis die Kinder sicher schwimmen können.
Ja, ja, total wichtig. Also wir haben es jetzt auch so gemacht, dass wir zum Beispiel, wo er noch so ganz klein war, und noch nicht laufen konnte und nur gekrabbelt ist, wir saßen auch am See wirklich mit am Ufer. Also wir haben ihn da nicht irgendwie alleine rumkrabbeln lassen oder so, weil
ja,
irgendwann legen die den Turbo ein und krabbeln Richtung Wasser. Und wenn du dann echt eine Minute nicht hingeschaut hast, dann ist es schon passiert.
Ja. Ja, auch am Meer, ne? Man unterschätzt das so, das sind halt seichte Wellen, das macht Spaß, da zu patschen und man sitzt vielleicht ein paar Meter weiter weg. Aber leider auch da kann eine blöde Strömung kommen, kann eine blöde Welle kommen. Man kann das halt nie so genau einschätzen, wie weit kommen die Wellen an den Strand ran. Dementsprechend, ja, kann ich das leider nur immer wieder sagen. Also auch so bei, wir haben eben schon mal gesagt, bei Feiern, dass man halt wirklich eine Person mindestens abstellt, die halt das kontrolliert und zwar dauerhaft und dass nicht alle sich drauf verlassen, irgendwer wird schon gucken, sondern dass wirklich einer immer in greifbarer Nähe ist, wenn Wasser in irgendeiner Form in der Nähe ist, sei es ein Teich, ein Pool, ist egal, also auch niedriges Wasser ist leider für Kleinkinder absolut tödlich.
Ja. Ja, und das, ich habe es vorhin ja schon erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass ich letztens einen LinkedIn-Beitrag eines Papas gelesen habe und sein Sohn ist auf der eigenen Taufe verstorben, weil er von der Feier weggelaufen ist und in der Nachbarschaft war ein kleiner Teich. Und da war es eben so, dass irgendwie alle dachten, es gucken ja alle und alle haben irgendwie die Kinder im Blick. Und ich weiß auch, dass meine erste Reaktion war, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, wir müssen uns immer absprechen, wenn wir auf einer Familienfeier sind. Weil dieses irgendwer guckt schon, kann ja dann genau zu diesen Tragödien führen. Und dass man sich dann auch ja innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft irgendwie abspricht und sagt, hey, ich bin heute zuständig, ne, oder ich muss jetzt mal kurz zur Toilette, guckst du jetzt die nächsten 10 Minuten? Also das kann echt so eine falsche Sicherheit erzeugen, wenn man denkt, ja, hier sind ja total viele Leute und irgendwer wird schon gucken.
Ja, ja, wie gesagt, ich glaube eben vor allen Dingen deshalb, weil die Kinder eben keinen Lärm machen. Ne? Wie gesagt, ein Erwachsener würde versuchen, um sich zu spritzen, zu treten, zu schreien, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Und Kinder tun das eben einfach nicht. Und ich glaube, das ist das, was vielen nicht klar ist, dass auch ja, man das im Zweifelsfall einfach nicht hört, dass es kein Geräusch macht. Also nicht mal das Plumpsen ins Wasser muss ein Geräusch verursachen, weil die Kinder beugen sich runter zum Wasser, sie wollen ja gar nicht unbedingt rein, weil vielen ist ja klar, das ist gefährlich und ich kann nicht schwimmen. Ne? Also unsere Tochter weiß, dass sie nicht allein ins Wasser geht. Aber die holt mit dem Eimer Wasser hier aus dem Becken in der Nähe. Wir haben so ein, ja, vom Fluss abgeleitet, so ein kleines Becken hier im Viertel, wo es einfach, das einfach schön aussieht sozusagen. Und das ist für die Kinder natürlich ein gefundenes Fressen. Die gehen da hin mit ihren Sandeimern und holen das Wasser raus. Die beugen sich runter. Die plumpsen ja nicht dolle rein. Ne? Das ist wie so ein Turmspringer, der sauber ins Wasser eintaucht. Die fallen kopfüber rein. Der Kopf ist halt der große Schwerpunkt bei Kindern. Und der bleibt auch unten. Also ja, ich weiß, es klingt wahnsinnig krass und ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren, aber es ist leider so.
Ja, also ich finde, man kann bei dem Thema gar nicht überdramatisieren oder vorsichtig genug sein, weil du hast die Zahlen vorhin ja auch nochmal angesprochen. Es kommt leider immer noch vor, dass Kinder ertrinken und dass eben niemand dabei war, der das hätte verhindern können. Deswegen ist es total wichtig, da nochmal so intensiv auch drauf aufmerksam zu machen. Kann man denn irgendwie präventiv noch was machen? Also du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Badekleidung, gibt es da was, was man beachten kann vorher?
Ja, also da bin ich ehrlich, wir halten uns auch nicht immer dran, weil es gibt natürlich auch super niedliche Badebekleidung und da ist es manchmal dann schwer, finde ich, was zu finden, was das Optimum wäre. Tatsächlich ist es weit verbreitet, dass so hellrosa für Mädchen, ne, und dunkelblau für die Jungs, grün vielleicht noch, aber das sind genau die Farben, die leider unter Wasser selbst im Freibad, also wo das Wasser relativ klar ist, nahezu unsichtbar werden. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos kennt, die kursieren gerade ziemlich viel auf Instagram, wo Eltern quasi ihre Kinder filmen, während sie tauchen und sagen, zählt mal, wie viele Kinder sind da gerade unter Wasser, und manchmal sieht man gar keins, manchmal sieht man eins und dann lösen sie auf und sagen, hier sind gerade 4 Kinder unter Wasser,
ja, krass,
oder ähnliches.
Ja.
Und du kannst es schlicht ergreifend nicht sehen. Also wenn du möchtest, dass man dein Kind unter Wasser sehen kann, und das kann natürlich im Zweifelsfall, wenn es sowieso schon zu einem Unfall gekommen ist, dann zählt halt wirklich jede Sekunde, ich habe es eben gesagt, etwa 2 Minuten hat man, um ein Kind dann vielleicht noch ohne Schäden aus dem Wasser retten zu können. Und da zählt halt dann jede Sekunde. Und wenn ich mein Kind unter Wasser erstmal suchen muss, weil ich es nicht von oben sehen kann sofort, ist das problematisch. Und deswegen meine Empfehlung, knalle Farben. Also sowas wie Knall-Neongelb, Knall-Orange ist super, weil das sieht man wirklich von oben. Grün und Blau gerade verschwindet tatsächlich nahezu unsichtbar im Wasser.
Guter Punkt. Und wir haben eine grün-weiße Badehose. Ich glaube, ich werde jetzt noch irgendwie eine knallrote kaufen oder so.
Ja, ich habe mir das jetzt tatsächlich auch für den Urlaub vorgenommen, dass ich noch was Knalligeres hole. Wir haben auch, also meine Tochter hat grün und rosa und mein Sohn hat dunkelblau und hellblau.
Hm. Ja.
Also es sind so die Farben, die man halt nicht wählen sollte.
Ja, aber ist ja auch gar nicht unbedingt nur für den Worst Case praktisch, sondern ist ja generell gut, ne? Wenn man die am Wasser im Blick hat und halt direkt weiß, ah ja, guck, die rote Badehose oder der orangene Badeanzug.
Genau, und wer jetzt Kinder hat, die zum Beispiel schon gerne tauchen, die kann man das natürlich auch super ausprobieren lassen. Ne? Also diese Videos, die da auf Instagram kursieren, kann man ja quasi selbst nachstellen, kann das Kind mal tauchen lassen, einfach mal von oben schauen, sehe ich das dauerhaft oder verschwindet das, wenn das Licht blöd steht, kann man das dann überhaupt noch sehen. Ja, ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, um das einfach mal zu testen sozusagen.
Auf jeden Fall. Wir haben vorhin schon ausführlich über das Thema Schwimmflügel gesprochen. Hast du oder Schwimmhilfen. Hast du noch einen konkreten Tipp, weil ihr ja auch in einem Fachgeschäft wart und dann irgendwie doch nicht die passende Schwimmweste hattet? Gibt es da auch irgendwelche Siegel oder Abzeichen, auf die man achten kann?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr zu den, sag ich mal, klassischen Schwimmhilfen, sowas wie Schwimmringe oder Schwimmflügel greift, dann solltet ihr beim Kauf auf jeden Fall auf die Norm, jetzt nenne ich sie einfach einmal, wir schreiben sie auch nochmal in die Shownotes, EN131381 achten. Das ist die Norm für Schwimmflügel, die tatsächlich sicher getestet sind. Es sollten auch immer die Prüfzeichen GS und CE sowie der Hinweis kein Schutz vor Ertrinken draufstehen. Nur dann ist das Produkt auch tatsächlich zertifiziert. Achtung, es gibt auch Schwimmhilfen, auf denen auch eine EN-Norm drauf ist. Die ist aber nicht dafür da, über Wasser zu bleiben, sondern die dient einfach quasi nur dem Hinweis, dass die als Kinderspielzeug zugelassen ist. Das ist keine Schwimmhilfe, die geeignet ist. Also wenn, dann auf jeden Fall die genannte Norm nutzen, beziehungsweise die wir jetzt nochmal in die Shownotes packen. Und wichtig ist auch, wenn ihr zum Beispiel eine Schwimmweste kauft, dass ihr ein Produkt nutzt, was zum Gewicht und zur Größe des Kindes passt und diese, ich habe es schon gesagt, im besten Fall einmal austestet. Und ja, Luftmatratzen und Schwimmringe und so, das macht super viel Spaß und wir haben sowas auch. Also klar, will ich davon gar nicht abraten, aber die Dinger bitte nur benutzen, wenn ihr absolut sofort zugreifen könnt, wenn euer Kind darunter fliegt oder wenn da Luft rausgeht oder was auch immer. Die sind auf keinen Fall dazu geeignet, Schwimmen zu lernen oder Schwimmhilfe zu sein. Genau, und wenn es um ältere Kinder geht, wenn ihr das fördern möchtet, dass euer Kind schwimmen lernt, dann würde ich tatsächlich so ein klassisches Schwimmbrett nutzen oder eine Poolnudel. Die schränken die Bewegungsfreiheit nicht ein. Die halten trotzdem den Kopf ein bisschen über Wasser. Damit kann man in aller Ruhe Schwimmbewegungen erlernen, das sowohl in Rücken- als auch in Bauchlage. Da ist es auch erstmal wurscht, wie euer Kind da unterwegs ist. Hauptsache, es fühlt sich wohl. In der Position genau lässt sich das in aller Ruhe üben. Das hilft noch so ein bisschen, ist aber eben absolut nicht hinderlich.
Gute Überleitung auch zum Thema Schwimmen lernen. Du hast es vorhin schon gesagt, am besten vor dem 5. Lebensjahr. Toll wäre es, wenn man mit dem Rückenschwimmen startet. Man sieht ja auch immer, gerade kurz bevor es dann mit der Grundschule losgeht, so Crashkurse. So, die Kinder lernen in 6 Wochen schwimmen. Funktioniert das?
Nein. Also, jein. Auch da, natürlich gibt es Kinder, die das lernen können. Meistens welche, die auch schon vorher vielleicht unterwegs waren im Wasser, die da sich auch schon dran gewöhnt haben. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass es auch Kinder gibt, die vorher noch nie Wasserkontakt hatten und dann in 6 Wochen ein Seepferdchen machen können. Das ist ja letztendlich das, was häufig versprochen wird, ne? So lernt noch schnell vor den Sommerferien schwimmen lernen mit Abschluss Seepferdchen. Dann kriegen die am Ende halt alle ihr Seepferdchenabzeichen. Das sind halt 25 Meter in einem Becken, wo jemand nebenher läuft, wo ein Rand in der Nähe ist, wo die Kinder in der Regel stehen können. Das sind alles schöne Laborbedingungen, in denen können die Kinder nach 6 Wochen vermutlich den Kopf über Wasser halten und 25 Meter schwimmen. Und natürlich ist das besser als nichts, das will ich gar nicht sagen. Aber stellt euch jetzt mal die Situation vor, ein Kind fällt ins Wasser, erschrickt sich, im schlechtesten Fall ist das Wasser noch mit Wellen oder hat einen Sog oder eine Strömung, dann kann dieses Kind nicht schwimmen, weil es einfach gar nicht lange genug erlernt hat, spezielle Bewegungen zu machen, Techniken erlernt hat, die eben sowas sind wie, ich drehe mich auf den Rücken und ich lerne erstmal schweben, weil allein dieses Schweben lernen, würde ich sagen, sind schon 2 oder 3 Unterrichtseinheiten. Wie will ich dann noch in der anderen Hälfte von 6 Wochen sinnvoll ein Seepferdchen lernen? Also ich behaupte, ja, die Kinder können sich dann über Wasser halten und natürlich ist das besser als nichts und es gibt ein kleines gibt einen kleinen Bonus sozusagen für die Kinder, aber es ist auch eine trügerische Sicherheit für die Eltern, weil die haben ja dann ihren schönen Abnäher auf der Badehose, alle drumherum denken, ach ja, das Kind hat ein Seepferdchen, das kann schwimmen. Ja, Pustekuchen kann es halt nicht richtig, wenn es drauf ankommt im Zweifelsfall.
Ja, aber das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Weil ich glaube, das ist in vielen Köpfen auch so verankert, wenn die das Abzeichen auf der Badekleidung sehen, dass dann die Leute denken, ach ja, muss man jetzt gar nicht so viel aufpassen, aber auch da gilt, bitte, bitte seid immer in der Nähe.
Ja, absolut. Wir können es nur, glaube ich, immer und immer und immer wieder sagen. Und ich glaube, was auch vielleicht nochmal ganz spannend zu hören ist oder was vielleicht auch nochmal was in den Köpfen bewegt von denen, die jetzt noch nicht überzeugt sind vom Schwimmen lernen und die sagen, nee, ach, das hat noch Zeit. Macht euch klar, dass Kinder, die nicht richtig schwimmen lernen, zu Erwachsenen werden, die nicht richtig schwimmen lernen. Und da ist die Zahl der Ertrinkungen halt leider auch extrem hoch und eher Tendenz steigend. Und gerade durch die Corona-Jahre und so sind es einfach viele Kinder, die nicht richtig schwimmen lernen. Die Grundschulen haben nicht mehr unbedingt die Kapazitäten, in ein Schwimmbad zu gehen. Und die Grundschullehrer können auch nicht richtig schwimmen unter Umständen. Also die Situation spitzt sich eher zu. Und es ist schön, wenn die Zahl der ertrunkenen Kinder sinkt. Das ist ja auch heute unser Hauptthema. Und die darf auch sehr, sehr gerne weiter sinken. Das Problem ist nur, wenn ich mein Kind zwar die ganze Zeit beschütze, aber ich lerne mit meinem Kind nicht schwimmen, dann wird mein Kind halt irgendwann zu einem gefährdeten Erwachsenen und das macht dann auch keinen Sinn. Also ich plädiere wirklich für beides, die ganze Zeit aufpassen und schwimmen lernen und zwar sicher schwimmen lernen.
Ja, sehr gute Zusammenfassung. Hast du zum Schluss noch irgendwelche weiterführenden Tipps? Haben wir irgendwas noch nicht besprochen, was alle da draußen wissen sollten?
Ja, vielleicht noch 2 kleine Sachen. Also wir haben es ja schon gesagt, so Gefahrensituationen ein bisschen üben in Anführungsstrichen. Also sowas wie ins Wasser springen oder sich auch mal ins Wasser fallen lassen, kann man spielerisch üben, sich vom Bauch auf den Rücken drehen im Wasser auch mal liegen quasi und winken nach draußen oder einen Ball auffangen. Sowas kann man super cool spielerisch lernen und das sind einfach Mechanismen, die die Kinder drin haben, ohne dass sie wissen, was man da eigentlich gerade mit ihnen trainiert. Mit älteren Kindern unbedingt Baderegeln lernen. Das klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich sinnvoll, dass Kinder wissen, dass sie nicht mit vollem Magen ins Wasser gehen. Ja, ich weiß, auch das macht man manchmal, das mache ich auch manchmal und ist alles nicht so dramatisch, wenn jemand in der Nähe ist, wenn jemand sicher schwimmen kann, aber das sind schon sinnvolle Regeln, dass man eben weiß, der Magen reagiert besonders im Wasser, der reagiert, wenn er voll ist und das macht die Situation eben per se gefährlicher, als wenn ich mit einem guten Gefühl, mit einem guten Sättigungsgefühl, aber eben nicht mit einem komplett vollen Bauch ins Wasser gehe. Also das sind so Kleinigkeiten, die man eben besprechen kann, die man einüben kann, die man spielerisch immer wieder machen kann. Und nicht zuletzt, wenn ihr Gewässer bei euch zu Hause habt oder Nachbarn oder ähnliches, dann kümmert euch um eine Absicherung. Also gerade sowas wie Gartenteich oder Pool, jetzt im Sommer Planschbecken, macht die Dinger entweder leer, also lasst das Wasser regelmäßig raus, wenn ihr einfach gerade nicht vor Ort seid, oder aber deckt die halt sicher ab mit einer Abdeckung, die eben nicht einsturzgefährdet ist, oder stellt einen Zaun drumrum. Das ist auch nicht immer eine komplette Verhinderung. Kinder sind ja sehr kreativ, aber es kann zumindest schon mal die entscheidenden paar Minuten, bis man dann doch wieder richtig hingeguckt hat oder bis einem aufgefallen ist, oh, ich hatte die Terrassentür offen stehen, habe die vergessen wieder zuzumachen, mein Kind ist raus in den Garten. Das kann halt die Zeit quasi einfach verlängern, ne? Und da gibt es etliche Möglichkeiten. Also es gibt eben diese guten Abdeckungen, es gibt Zäune mit selbstschließenden Türen, es gibt Alarmanlagen extra für Gewässer, die dann auch inzwischen sogar direkt auf Smartphone einen Alarm schicken, wenn da irgendwas passiert. Genau, sprecht mit Nachbarn, wenn die einen Teich haben, ob die vielleicht eine Möglichkeit haben, zumindest erstmal ein Netz drüber zu spannen oder sowas. Ja, wenn sie selbst nicht im Garten sind. Das geht vielleicht alles und das sind alles Kleinigkeiten, die die Gefahr zumindest eindämmen können.
Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt so einen guten Rundumschlag gemacht in dieser Folge. Vielen, vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Ich glaube, das war für alle Eltern und Großeltern und alle, die irgendwie mit Kindern diesen Sommer am Wasser unterwegs sind, sehr, sehr, sehr hilfreich.
Ja, voll gern. Ich hoffe, ich habe jetzt niemandem irgendwie den kompletten Horror beschert. Ich weiß, das ist, war jetzt schon sehr viel negativ und sehr viel, das macht alles keinen Sinn und das macht alles keinen Sinn. Ja, aber ich habe gesagt, es liegt mir sehr am Herzen, das Thema. Und ich glaube, das ist rübergekommen, dass mir das sehr wichtig ist. Und ja, ihr macht das schon und ihr passt gut auf. Und zum Glück sind es nur noch 16 Kinder gewesen letztes Jahr. Und ich bin mir sicher, dieses Jahr kriegen wir das hin, dass die Zahl noch kleiner ist.
Ja, aber auch diese 16 sind 16 zu viel, ne? Deswegen total,
absolut,
total gut, dass wir heute drüber gesprochen haben. Wir machen nächste Woche auch mit dem Thema weiter, was im Sommer eine sehr, sehr große Rolle spielt, nämlich das Thema Sonnenschutz. Da reden wir nochmal sehr ausführlich darüber, wie ihr die Kleinen gut vor der Sonne schützen könnt. Welche Sonnencremes können wir vielleicht empfehlen? Welche UV-Kleidung? An welche Zeiten sollte man sich irgendwie halten, wenn man Zeit in der Sonne verbringt? All das wird dann Thema in der nächsten Folge sein, unseres Sommer-Specials.
Sehr schön, ich freue mich schon drauf, weil ja, spannendes Thema.
Genau, und wir werden jetzt zu dem Thema Wasser als Gefahrenquelle auf jeden Fall auch Inhalte auf Instagram haben. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Kein Dorf Podcast heißt unser Instagram-Account. Und alle Dinge, die wir heute besprochen haben, worauf ihr achten solltet, was wir an Schwimmhilfen empfehlen können, findet ihr natürlich in den Shownotes.
Genau, ich freue mich schon auf dich nächste Woche.
Ja, ich freue mich auch. Habt eine gute Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag.
Bis dann!